Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Watchlist am Start, der Serienpodcast mit Mona, das bin ich und du bist...
Heute bin ich Marcel. Guten Tag, Abend oder Morgen. Und zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Mhm. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Schrauben. Nägel mit Kurven.
Mhm. Die Curvy Models unter den Schrauben. Ganz in.
Das
erste Curvy Model war jetzt auf dem Playboy.
War sie auch drin?
Auch drin.
Gut, dann ist dann nicht nur ein Stück, das ist gut. Für alle Wichser da draußen.
Fängt schon mal gut an. Das ist ein Start, der gefällt mir. In diesem Podcast geht es ums Wichsen und um Serien, die wir dabei gucken. Und die vor allen Dingen du guckst, Marcel, weil du bist unser Serienexperte, weil du Synchronsprecher bist und daher auch einige Serien synchronisierst und siehst, bevor sie überhaupt rauskommen. Und heute hast du auch wieder eine Serie mitgebracht, zu der ich auch ein bisschen was sagen kann. Aber vorher erstmal Shoutout!
Shoutout!
Unsere berühmt-berüchtigte Rubrik ist zurück.
Wo war sie denn all die Jahre? Hat sie sich durch einfach keine Sau für uns interessiert.
Nee, die war auf Reisen, hat sie sich ihr Köfferchen geschnappt.
Das darf man nicht mehr.
Ja, eben. Und jetzt wurde sie vom Auswärtigen Amt, richtig, in Schweden. Und jetzt wurde sie vom Auswärtigen Amt ausgeflogen und hat es pünktlich zu dieser Folge noch hierher geschafft.
Gut.
Gott sei Dank. In dieser Rubrik Shoutout stellen wir immer Shoutouts vor, und zwar die ihr uns gebt, zum Beispiel bei der Podcast-App, und zwar bei der Apple-Podcast-App. Da kann man nämlich kommentieren und bewerten mit Sternchen, und das hat hier jemand getan. Und der hatte erst Probleme, uns zu finden, und deswegen haben wir gedacht, das nehmen wir mal mit rein, falls es euch auch so ging. Er hat die ganze Zeit nämlich aufs alte Abo geschaut. Also es gibt Watchlist wohl noch als altes Abo. Da sind nur die alten Folgen auch zu sehen. Da sind wir dran mit unserer
Watchlist Classics.
Genau, das ist der Podcast.
Die Kabel 1.
Watchlist Classics. Da sind wir dran mit unserem Stab an Mitarbeitern, den wir ja besitzen, dass diese alten Domains, nennt man das, glaube ich, ausgemerzt werden.
Richtig, die Dummer. Nicht ausgemerzt.
Und ihm ging es eben auch so, und jetzt sagt er, okay, jetzt hat er endlich die neuen Watchlist-Folgen, die neue Domain gefunden und deswegen auch gleich gefolgt bei der neuen Watchlist-Domain oder wie auch immer Account. Vielen Dank dafür, ganz wichtig, dass er uns folgt, dann verpasst er nämlich auch keine neue Folge. Und ja, bester Serienpodcast zu hören. Mona Sohn Prime und Marcel Flix präsentieren hier sehr sympathisch und sehr humorvoll die neuesten Serien der diversen Streaming-Plattformen. Sehr cool und tatsächlich auch informativ. Bildungsauftrag wird hier großgeschrieben.
Ja, wenn man Fotos von uns sieht, denkt man, ach, Infos kriegen wir nicht. Aber plötzlich sind wir das NTV der Binge-Wichser.
Ja. I love. Shoutout.
Nee,
alles gut. Shoutout auch nochmal an folgende Facebook-Gruppen: Netflix Deutschland, Netflix Selbsthilfegruppen und Serien- und TV-Junkies. Da habe ich nämlich unseren Podcast mal reingeposten dürfen. Habe ich nett gefragt, haben sie gesagt, dürfen sie machen, Frau Mona Sohn Prime. Und dann habe ich die da reingepostet. Und vielleicht sind ja einige Hörer dabei, weil ich dachte, naja, wir sind ja eine Community. Und vielen Dank dafür.
Ne? Liebe Grüße Richtung Facebook.
Genau.
Wir grüßen auch TikTok. Macht eure Hausaufgaben.
Genau. Also hier in der Rubrik wirklich gerne, sobald ihr uns verlinkt bei Instagram, Moderatorin Mona oder Marcel Mann oder eben folgt bei folglichen Podcast-Apps, vor allem eben der Apple-Podcast-App, wo man kommentieren kann, oder bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer, dann kommt ihr in diese schnieke Rubrik rein.
Oder auf der Straße. Gerne. Wenn wir nicht dabei sind, Möbel zu bauen, dann teilen wir auch eure Stories.
Genau.
Da kennen wir nichts.
Nee.
Und heute haben wir, ich würde mal sagen, eine generationsübergreifende Serie im Programm. Mhm. Und sie heißt, ich finde, auf Deutsch hat sie einen etwas unglücklichen Titel bekommen. Einfach, das ist der Aussprache geschuldet. Es geht um das Remake, um die Fortsetzung, um das Spin-off. Es ist nicht klar, wie man es genau nennt. Es schließt sich, warum das nicht klar ist, in wenigen Minuten, von Beverly Hills 90210. Mhm. Auf Deutsch heißt die Serie jetzt BH 90210. Ja. Ich finde das eine unvorteilhafte Größe und auch einen schwierigen Namen. Man hätte schon BH sagen können, weil vor so gut wie jeder Folge kommt, was bisher geschah bei BH 90210. Ja. Und das kann ich nicht so ernst nehmen. Aber jetzt kommt's. Ich war nie Fan von der damaligen Serie, groß, aber das habe ich mir trotzdem angeguckt. Mhm. Knapp 20 Jahre nach dem Ende der Teenie-Serie Beverly Hills 90210 haben sich die Protagonisten zum Revival versammelt. Revival, das ist das richtige Wort. Mhm. Und die sind erstaunlich selbstironisch.
Ja.
Jetzt muss ich bei mir schon das wenige Essen im Hals stecken. Sie haben den alten Vorspann gelassen, diese scheppernde Melodie, dieses geile Abgeklatsche von den Leuten, diese komischen Luftsprünge. Und es sind dieselben Charaktere wie damals, vor 20 Jahren, als Beverly Hills 90210 die bekannteste Highschool-Serie der Welt war. Da gab es nichts, was so für Highschool und für Clique stand wie das. Es sind Jason Priestley, Tori Spelling, Jenny Garth, Ian Ziering oder Ian. Ich bin mir nie sicher. Jeder spricht das nämlich anders aus.
Nee, weiß ich auch nicht.
Jan-Hendrik Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris oder Cargeris und sogar Shannon Doherty. Die stehen zusammen vor der Kamera und Tori Spelling, die spielt die Donna. Die Tochter des früheren Produzenten Aaron Spelling und die Darstellerin der Kelly, die Jenny Garth, konnten den Sender Fox, wo auch hier America's Got Talent und die Simpsons laufen, davon überzeugen, seinen Klassiker wiederzubeleben. Das muss ich echt schlucken. Mit der Originalbesetzung von damals und einer Geschichte von heute. Die Serie handelt nämlich davon, jetzt kommt die Metabox, wird aufgemacht. Die Serie handelt nämlich davon, wie Tori Spelling und Jenny Garth versuchen, ein Reboot von Beverly Hills 90210 umzusetzen. Und in den USA läuft die Serie schon, also die lief schon letztes Jahr im Spätsommer. Und in Deutschland sind die 6 Episoden jetzt auf TV Now zu sehen. Und damit ihr so ein bisschen in das Feeling kommt, hat unsere IT-Expertin, Frau Monason Prime, etwas vorbereitet.
Habe ich etwas vorbereitet, und zwar den Schnibbeli-Schnabbeli-Trailer. Ja, da muss man gar nicht zu viel sagen. Es wird nicht gesprochen. Lasst es einfach auf euch eintrommeln.
Es sind Geräusche, die zu einem Song werden.
Genau. Wobei man sofort weiß, um was es geht.
Ja. Das könnte auch, es oder? Erinnert mich aber teilweise auch an so Kassetten oder, also, meine, so Kassetten, die so Barbie-Puppen beigelegt waren, die 80er-Jahre Barbie, und dann lief so Musik lief dann auf der Kassette.
Ja.
Oh, ich finde das richtig gut. Und die erste Szene spielt in dem sehr bekannten Diner Peach Pit, was ich seltsam finde. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, was Peach Pit heißt, aber Pit ist ja eigentlich eine Achsel und ein Pfirsich. Ich weiß nicht, was die Achsel des Pfirsichs ist. Aber vielleicht ist das auch ein Wort und ich bin jetzt sehr dumm. Egal. Das ist der Treffpunkt der Schulklicke, und ich sage extra Clique, weil das ist so schön 90er. Mhm. Und Priestley wischt so die Tische ab, die Mädels sitzen mit so bunten Drinks an selbigen, und es ist halt echt absurd, wie man sofort wieder hineingesogen wird in die Welt dieser, sagen wir mal, ja, lächerlich reichen Jugendlichen in dem überteuerten, total übertriebenen Plastik-Amerika, das einem so als Jugendlicher oder als Kind in den 90ern so als Realität präsentiert wurde. Es ist völlig, also man denkt sich, oh ja, das gab es ja auch noch. Eine Serie, in der fast alle weiß waren. Und einfach, das ist das Amerika, das es, glaube ich, nie gab. Und die Serie spielte von 1990 bis 2000 im Wochentakt mit unseren Gefühlen und erzählte von dem Problem der Rich Kids, also uns, Mona, im berühmten Vorort von Los Angeles und von deren Leben auf der Beverly Hills High School. Und diese Highschool wurde später ja auch, also von außen, ist ein Gebäude, für andere Serien benutzt. Meiner Recherche zufolge war das auch die Schule von Buffy oder war das die, oder so. Also das, jedenfalls Teile des Gebäudes wurden dann auch für den Band der Dämonen benutzt.
Recycled, sehr schön.
Finde ich sehr gewagt, weil ich denke, also das ist doch eigentlich besetzt, das Gebäude. Aber mir ist es nicht aufgefallen, weil ich da sehr konzentriert war auf die, Dämonen.
Titten
und gar nicht so auf die Rich Kids. Genau. Und angeblich hatten alle dieselben Probleme mit der ersten Liebe, so verständnislose Eltern und den ersten Drogenerfahrungen. Wir kennen das. Mhm. In den USA gibt es auch Bushäuschen außerhalb der Kernstadt. Und die Sprösslinge der Hollywood-Stars und die Mittelstandszwillinge Brandon und Branda, die sind eben der Kern der Clique. Also es gibt schon ein soziales Gefälle, wie bei uns, Mona. Man merkt es ein bisschen.
Ja,
und im Vergleich zu heutigen Teenie-Serien, finde ich, mutet Beverly Hills 90210 heute an wie so ein Bericht aus einer Klosterschule. Also Drogenexzesse endeten meist sehr schnell nach anderthalb Episoden durch die Belehrung der altklugen Andrea oder halt auch alle anderen zwischenmenschlichen und auch sexuell erotischen Verwirrungen pendelt sich. Also die haben sich so nach, ich sag mal, 3,5 Wendungen auch wieder eingependelt. Die gingen sehr schnell den Weg des geringsten Widerstands. Und die erste Überraschung der Fortsetzung ist, die sehen ja alle aus wie damals.
Mhm.
Das ist erschreckend.
Habe ich auch
diese
gedacht.
Serie, ja, das ist Moneywell's Band.
Ja.
Wirklich, BH 90210 könnte so als eindrucksvoller Werbefilm für die Wirkung von Botox und plastischer Chirurgie eingesetzt werden.
Ja. Also das sieht man schon auch. Man sieht schon, wie das, dass die noch so aussehen wie früher und warum. Man sieht an ein paar Stellen schon auch, ne? Aber ich finde es auch Wahnsinn.
Ja, Tori Spelling, da ist natürlich einiges passiert.
Ja.
Aber bei anderen denkt man sich, boah, das ist, also ihr fingt ja vor 30 Jahren an. Und jetzt, also alles in Ordnung, wo es hin soll. Ja. Und in manchen Szenen habe ich mich wirklich gefragt, ob das jetzt so Restaufnahmen aus den 90ern geworden sind, die man dann nochmal verwendet hat, oder ob man tatsächlich jetzt nochmal was gedreht hat, weil ich konnte es nicht genau, also von der totalen oder so im Anschnitt denke ich mir, ist das jetzt neu oder habt ihr das einfach mal wieder aus der Kiste geholt? Mhm. Und die zweite Überraschung ist, die scheinen echt Humor zu haben. Mona, die sind fast so lustig wie wir. Es ist erschreckend.
Fast.
Ja, die sind, aber nur fast. Weil der Einstieg im Peach Pit erweist sich nämlich nicht nur, als Albtraum von Tori Spelling, die gerade im Flieger zum 30-Jahre-Jubiläum von Beverly Hills 90210 sitzt. Mhm. Dort treffen sich die einstigen Serienstars, die alle nicht mehr an den Erfolg von damals herangekommen sind und auch in der Realität ihr Dasein als einigermaßen erfolglose Regisseure, Jason Priestley, dauergeschiedene Diven, Jenny Garth, Mehrfachmutter Tori Spelling und Ehemänner erfolgreicher Stars, Green ist mit Megan Fox verheiratet, oder Darsteller von Trashfilmen, Ian Ziering mit Sharknado fristen.
Ja.
Allein Gabrielle Carteris hält als Präsidentin der Schauspielergewerkschaft SAG eine ähnlich respektable Position inne wie ihr Serienalter Ego Andrea Zuckerman, die damals die Schülerzeitung in Beverly Hills High School leitete. Ich finde Schülerzeitung ist auch geil.
Ja,
es ist einfach, das denkt man gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Heute gibt es wahrscheinlich den Schülerblog oder das Schüler-TikTok-Konto, was weiß ich.
Schüler-TikTok-Account, bestimmt, ja.
Und auch eine sehr schöne Reminiszenz, ich benutze gerne dieses Wort, an die Serie. Shannon Doherty stiehlt auf dem Podium vor den Fans bei dieser Convention allen die Show, indem sie sich vom Strand live zuschalten lässt, wo sie gerade ein gerettetes Tigerbaby mit der Flasche füttert.
Großartig.
Ja, das ist so die platte Grundkonstellation, so abgehalfterte TV-Stars versuchen den Neustart, haben Tori Spelling und Jenny Garth, die gemeinsam mit Mike Chesler und Chris Albregini das Remake verantworten, echt geschmeidig umgesetzt. Im Stil von so einer Mockumentary spielen halt alle Charaktere eine etwas übertriebene Version ihrer selbst.
Ja.
Und nachdem sich die Ex-Darstellerinnen und Darsteller während eines Fan-Events in Las Vegas wieder getroffen, gemeinsam das ehemalige Ballkleid von Spelling aus einer Mall geklaut haben und kurz im Knast gelandet sind, läuft es wieder rund bei denen auf Social Media. Die geschäftstüchtige Tori Spelling beschließt, die Truppe zu einem Revival zu überreden. Aus verschiedenen Gründen, Geldnot, Langeweile, Karrierestopp, betrügende Ehefrauen und halt ein Geltungsdrang. Es kommt alles zusammen. Machen die nach und nach alle mit. Und einer meiner Höhepunkte der dritten Episode ist, wie Spelling ihren Designerkoffer über die Anden schleift und Shannon Doherty von ihrem Guru aus so einer Jurte weg zurück nach L.A. lotst. Das ist wirklich süß gemacht. Das ist so übertrieben, weil Shannon Doherty hat ihre Mitte gefunden und meditiert nur noch.
Natürlich.
Und, die kommt da wirklich wie Safari-Barbie, kommt da Tori Spelling über so einen Hügel und man weiß, natürlich haben die das jetzt nicht in den Anden gedreht, sondern irgendwo, weiß ich nicht, im Orange County oder so. Das ist einfach nur, die brauchten einen Hügel und plötzlich ist es halt grün. So wie in den USA, wenn irgendwas in Vietnam spielt kurz mal, ist das ja auch, fliegen die nicht nach Vietnam, um Kriegsszenen zu drehen, sondern die machen das irgendwo, wo es halb tropisch aussieht. Und dann haucht Shannon Doherty so in der Szene, es ist ganz schön, wieder da zu sein, als sie auf die anderen trifft und gemeinsam für so ein Gruppenfoto posiert. Und als Zuschauer, oder in deinem Fall Zuschauerin, weiß man natürlich, das ist jetzt nur die halbe Wahrheit, man kann stark vermuten, dass die tatsächliche Zusammenführung der ehemaligen Riege auch nicht nur aus Liebe zu den ehemaligen Kollegen erfolgt ist, weil die angebliche Feindschaft zwischen Shannon Doherty und Jenny Garth hatten früher, also das hat ganze Bravo-Ausgaben gefüllt.
Ja.
Und nicht ohne Grund ist später auch Shannon Doherty aus der Pro-7-Serie Charmed, wo sie eine Hexe spielte, rausgeflogen. Also die hat schon so einen Ruf, dass sie gerne mal einen polnischen Abgang macht.
Mhm.
Also sie wird halt gefeuert.
Ja. Sagen wir es, wie es ist.
Ja. Umso überraschender ist es halt, dass zumindest in den ersten drei Folgen die Balance zwischen Fangeschichte, also ich habe halt, es ist schon ein bisschen, was, die gibt's noch, die funktionieren zusammen und natürlich, die sind ja nicht alt, das ist ja das Geile, die könnten nicht unsere Eltern sein, das ist diese Zwischengeneration, aber für uns als Kinder waren die ja schon erwachsen, das ist so ganz absurd und die Balance zwischen dieser Nostalgie, Selbstironie und zur Branchenkritik funktioniert ganz gut.
Ja. Finde ich auch. Ich habe ja jetzt nur die erste Folge, habe ich reingespitzt, nebenbei geguckt, was so ganz gut passte, weil ich war natürlich ein Ticken zu jung eigentlich für die damalige Original-Beverly Hills-Serie, weiß aber noch, ich erinnere mich nicht ganz genau an die Serie, ich weiß aber noch, dass ich sie geguckt habe mit meiner Mama, mit meiner Mutter.
Mit deinem Morgenmagazin.
Richtig. Und erinnere mich natürlich nicht mehr aktiv an die Serie, aber an so passiv und an diese Situation. Und genau das, was du gesagt hast, man fühlt sich trotzdem direkt wieder zurückversetzt. Man merkt keinen Unterschied, ob das jetzt von damals ist oder von heute, so theoretisch. Und diese Selbstironie, aber diese so lässig und authentisch, diese Selbstironie und so uneitel, das finde ich klasse.
So zwischendurch, finde ich, wirkt es auch, als hätten die es nur für sich gemacht.
Ja, genau, dieses authentische, dieses uns scheiß, so aus so einer scheiß Egal-Haltung heraus, so aus so einer Fuck-You-Haltung heraus, was kann auch noch passieren?
Weißt du, ja, so? Weil so zwischendurch wird es auch so leicht cringy, aber nur so leicht, wo man sich denkt, also ich kam mir manchmal vor, als würde ich die fast fertige Fassung gucken und müsste entscheiden, welche Szene noch gekürzt werden müsste oder so.
Okay.
Weil es gibt so Momente, wo ich denke, so würde das nicht mehr gemacht werden jetzt. Mhm. Aber es war ja, ist ja von jetzt.
Ja.
So.
Ja.
Es gibt so Szenen, wo ich denke, nee, der Erzählverlauf hat sich verändert in den letzten Jahren. Die Szene würde anders aufgedröselt werden, aber gut, ich guck mal, was man schneiden kann. So kam ich mir davor, aber ganz selten. Und zwischendurch ist man einfach nur verwundert, dass die einfach einen Scheiß drauf geben, ob die Leute das jetzt gut oder schlecht finden. Und das hat was ganz Befreiendes.
Ja.
Weil die Serie zeigt halt diese Schauspielerverheizungsindustrie, die Auswirkungen eines Lebens in permanenter Selbstvermarktung, also ich verweise auf Tori Spelling, und die Folgen des Star-Kults realistisch für mich, weil halt an lebendigen Objekten gezeigt.
Ja, wie eine Studie fast schon.
Ja. Und wer könnte das halt besser darstellen, was es bedeutet, so ein Kinder- oder Jugendstar zu sein, wie die meisten davon, die schon mit 18 oder 19 Gesichter, also ihre Gesichter auf Tassen und T-Shirts gedruckt sahen. Und Spelling und Brian Austin Green, der ja mit Megan Fox verheiratet ist, die waren 1990, zu Beginn von Beverly Hills, erst 17. Das finde ich halt immer krass. Ach, krass. Was mir mit 17, da waren wir keine Weltstars, da wären wir doch verrückt geworden. Ich finde das, auch Viva-Moderatoren waren ja oft zu jung. Und jetzt, ich finde das wirklich krass.
Verrückt.
Ja, und so ein Leben als Dauerjugendliche, festgelegt auf den immer gleichen Typ, ständig Kritik an allem, was man also als Mann oder als Frau tat, das macht ja, glaube ich, auch was mit einem.
In den 90ern war ja auch diese, also da waren ja das alles noch so richtige Industriepflanzen, das muss man ja jetzt mal auch sagen, dass da ja die Industrie auch noch mal krasser war und ich finde, das sieht man halt hier, oder das wird hier schön dargestellt, also ob das jetzt Musik war oder eben solche Sternchen, da war ja, also da wurde ja genau so, du bist jetzt der Hotte, du bist jetzt der Sportliche, du bist der ein bisschen für die, der Mädels Schwiegermutterschwarm, du bist die Zicke und ihr zwei habt Krieg, so. Und das waren ja richtig noch so Industriepflanzen, während das heute ja ein bisschen mehr authentischer sein soll. Und so auch noch, aber so wurden die ja da reingedrängt in diese Rolle. Und ich finde, das sieht man da ganz, ganz gut. Und was das eben dann natürlich auch mit einem macht, ne? Wenn man 17 ist, selber noch nicht weiß, wer man ist und dann soll man auch noch jemand anders sein, so irgendwie, ne?
Ja, es gab ja kein Social Media, die konnten sich also nicht so selber repräsentieren. Aber ganz ehrlich, Gott sei Dank, also mit 17 so ein Ruhm und dann Social Media, ich glaube, das ist das Belastendste mittlerweile, dass du ständig abliefern musst in Social Media, neben deinem normalen Beruf. Und dann aber auch diese ganzen, diesen Hass ertragen, also wie auch immer. Die Serie jetzt hat sogar feministische Züge, weil Jenny Garth wirft ihrem Serienfreund Jason Priestley vor, er als Mann hat sich immer alles herausnehmen können, aber sie als Frau sei schon gelyncht worden, wenn sie nur die falsche Nagellackfarbe getragen hätte oder habe. Und da dachte ich, das ist süß. Jetzt, wir haben also der Konflikt daraufhin, da wird darauf hingearbeitet und dann entsteht er plötzlich und dann ist sozusagen die Reduktion ist dann nur noch der Nagellack. So, das war der kleinste Funken, wo sich alle darauf einigen konnten, das ist jetzt scheiße. Und natürlich, die Serie ist jetzt weit entfernt von so einer ordentlichen Satire wie Unreal, aber es gibt schon auch so leichte Abgründe hinter den Fernsehproduktionen, die man hier sieht. Also Unreal ist ja starker Abgrund und hier ist nur der kleine Hügel, über den Tori Spelling den Koffer schleppt. Es ist aber halt trotzdem... Es ist echt trotzdem interessant zu sehen, wie die Schichten von Fiktion und Realität sich so manchmal überlappen. Weil die Lebensentwürfe der meisten Darsteller tatsächlich ihren Rollen stark entsprechen. Also es ist wirklich, Ziering, das ist jetzt der Blonde mit den Löckchen, der hat immer so diesen tumpen Promi-Sohn Steve gespielt, verdient sein Geld heute so mit Raubfisch-Trash, also Sharknado, während Priestley und Doherty, deren Rollen so... War ja der Gegenentwurf, die waren ja Geschwister und waren so die Bad Kids von der anderen Seite der Schienen, so ein bisschen. Die konnten im wahren Leben zumindest so ein bisschen was anderes machen und Independent-Filme machen oder sich als Regisseur ausprobieren. Es gibt halt so einige Anspielungen an vergangene Folgen und das reale und fiktionale Leben der Figuren. Also kurz muss man schon schlucken, wenn Tori Spelling sagt, der Blick zurück ist der einzige Weg für uns nach vorne zu schauen. Wir sind ja immer noch jung. Und denn was soll ich sagen? Einer der prägendsten Charaktere von damals ist, der lebt nicht mehr, das ist Luke Perry, der Darsteller des Serienlieblings und Serienrebellen Dylan, der starb im März 2019 mit nur 52 an den Folgen eines Schlaganfalls.
Stimmt, ja.
Der hat Gott sei Dank noch sozusagen andere Erfolge feiern können, nämlich Riverdale. Der hat in Riverdale, das ist ja auch jetzt die Teenie-Serie bei Netflix, den Vater der Hauptrolle spielen dürfen oder können, wie auch immer. Also der ist auch den Teenies heute bekannt, aber Schlaganfall passiert.
Ja, passiert
es
leider.
Ist sehr tragisch und er wird auch, die erste Episode ist ihm gewidmet und dann wird er aber kaum noch erwähnt. Weil das, glaube ich, dann die Stimmung runterziehen würde. Aber klar, er ist Thema in der ersten Episode.
Weißt du, ob das noch geplant wurde mit ihm, so dieses Revival und diese zweite Staffel und dann ist das passiert oder war das schon klar? weiß ich gar nicht mehr. Ich meine,
es muss mit ihm geplant sein.
Zu erinnern, genau.
Ja, es muss mit ihm geplant sein, weil es lief ja letztes Jahr schon in den USA im Spätsommer. Ja. Die müssen ja schon irgendwie, also in der definitiven Vorproduktion gewesen sein, wenn nicht sogar schon im Dreh. Aber es sieht nicht so aus, als hätten sie ihn rausschneiden müssen.
Okay.
Also die haben ohne ihn gedreht, aber er muss ganz kurz vorher gestorben sein.
Das erinnere ich mich nämlich, oder meine ich mich ganz dunkel zu erinnern, dass das wirklich kurz auf knapp irgendwie war und dass es natürlich dann umso tragischer noch war, weil mit ihm gerechnet wurde und weil das alles irgendwie wieder zusammen passieren sollte. Irgendwie habe ich da...
Sie wirkt jetzt auch nicht, als hätten sie monatelang gedreht, um ehrlich zu sein. Also es wirkt so, als hätten sie viel geplant und dann hätten
kurz
sie
gedreht.
Das so in zwei Monaten... Doch in zwei Monaten abgedreht. Es wirkt so.
Okay.
Weil die haben jetzt nicht wahnsinnig aufwendige Stunts oder Massenszenen, sondern die sind viel in so Studios, in Büroräumen oder... bei sich zu Hause, in so Villen und so Zeug halt.
Okay.
So Zeug, ja.
So Zeug halt, was man Day-to-Day-Life kennt. Sehr gut, womit wir quasi bei der Kritik wären. Die darf ich heute zum Besten geben, Kritik. Ich weiß gar nicht, von wem.
Von Quotenmeter ist die, glaube ich, ja.
Quotenmeter. Von Quotenmeter. Ist BH, das ist wirklich verstörend, 90210 vor allem eines geworden, originell. Man hat es nämlich tatsächlich geschafft, das Gefühl von damals in die Gegenwart zu übertragen, womit wir ja auch d'accord sind, und zwar ohne, dass das Gezeigte in irgendeiner Form abgestaubt wirkt. Überdies gilt es festzuhalten, dass jede Darstellerin und jeder Darsteller keine Chance verstreichen lässt, um zu beweisen, wie uneitel sie oder er ist. Auch das...
Wie wir.
Ja, haben wir schon festgestellt. Gags auf eigene Kosten sind hier schließlich Standard. Zumal man nicht vergessen darf, und das fand ich sehr interessant, dass hier zwar einerseits Übertreibung großgeschrieben wird, eine Menge des Präsentierten allerdings andererseits auch einen wahren Kern hat. Weiß man darüber hinaus, dass die glorreichen Sieben auch als Executive Producer fungieren, macht es noch mehr Freude, über all die Absurditäten, die den Alltag der ehemaligen Teenie-Idole in dieser Version der Wirklichkeit bestimmen, zu lachen und zu schmunzeln. Denn das bedeutet, dass alle gleichermaßen die Drehbücher mittragen. Fand ich lustig, also dass sie das so geschrieben haben, dass sie sich denken, du, also wir nehmen uns jetzt mal alle ordentlich auf die Schippe.
Ja, und sie spielen ja auch alle, dass sie Executive Producer sind.
Ja, ja, genau.
Das ist super Meta. Es ist echt schwierig zu erklären. Aber alle, im Grunde genommen, was du siehst, ist das, also die ganze Clique will jetzt ein Revival auf die Beine stellen von Beverly Hills 90210. Das ist die Handlung. Aber das ist auch der Grund, warum es die Serie gibt. Weil die wollten, dass es ein Revival gibt und haben sich dann gedacht, warum machen wir das nicht so? Das ist doch viel witziger. Und Tori Spelling und Jenny Garth sind sowieso sehr eng befreundet und produzieren auch andere Sachen zusammen. Und Tori Spelling ist ja die Tochter von Aaron Spelling, der wahnsinnig viele, wirklich riesige Serien in den USA produziert hat, aber ihr so gut wie nichts vererbt hat.
Okay.
Das heißt, die muss arbeiten. Die hat 5 Kinder, in der Serie hat sie 6, aber die hat 5 Kinder, ist Star von so einer Reality-Show und sie ist schon so richtig, sie ist in den USA schon so ein bisschen so ein Schrottpromi.
Okay.
Man macht sich lustig über sie und wenn der Gast ausfällt, kommt sie in die Talkshow, so
toll.
Ungefähr.
Toll. Du, damit wäre ich auch zufrieden. Ja, aber so wirkt es, als wären die am runden Tisch gesessen, hätten sich gedacht, was machen wir jetzt, was haben wir für Ideen? Und dann hat einer gesagt, komm, wieso machen wir nicht genau das? Ja, ist geil. Weißt du so? Und dann haben die das einfach gemacht.
Genau, und dann hat irgendjemand dann Shannon Doherty angerufen und gesagt, willst du mitmachen? Nee, es gibt aber auch so und so viel Geld. Okay. Wir drehen auch nur 4 Tage, mach dir keinen Kopf. So. Ja. Und dann ist sie aber wenigstens so selbstironisch, dass sie das macht.
Ja, und manchmal ist es dann halt auch einfach so, und da muss man nicht immer so tun, als hätte man da ein Wahnsinnskonzept dahinter und als hätte man 300.000 Millionen Jahre akribisch gedreht und post-producted und executive produced, sondern dann sagt man einfach mal, wie es ist, und dann ist gut. Das finde ich sehr sympathisch.
Ich habe mich stark unterhalten gefühlt und es ist auf TV Now oder bei TV Now und da gibt es ja nur die deutsche Version. Ist jetzt aber nicht schlimm, weil wir in den 90ern ja auch nur die deutsche Version geguckt haben. Also passt das. Stimmt. Weil jetzt gibt es ein besonderes Bonbon, speziell für die Fans aus dem deutschsprachigen Raum. Man könnte nämlich sagen, es gibt etwas, was fast einmalig ist. Man konnte nämlich nahezu alle Synchronschauspielerinnen und Schauspieler von einst verpflichten. Und das, obwohl die Aufnahmen dieses Mal in Berlin stattgefunden haben und nicht mehr in München. Mhm. Wir haben Julia Haake, Anke Korte, Dirk Meier, Manu Labowski, Manu Lobowski, Christine Stichler und selbst Kelina Klein, die seit einer gefühlten Ewigkeit gar nicht mehr im Studio war. Krass. Das ist so krass, dass ich denke, oh Gott, das ist die Stimme von früher. Aber die hat andere Dinge gemacht in den letzten 20 Jahren.
Krass.
Und nur der 2014 verstorbene Philipp Brammer, die Feststimme von Jason Priestley, musste durch Jaron Löwenberg ersetzt werden. Liebe Grüße an der Stelle. Jaron ist ein ganz lieber Kollege, der jedoch ohne Probleme und ohne Frage einen tollen Job gemacht hat.
Ja.
Der hat ihm auch schon mal seine Stimme, also die Stimme geliehen in dem Film Private Eyes.
Okay.
Und mir ist es nicht aufgefallen.
Wahnsinn.
Also, dass jemand fehlt, ist mir, oder dass jemand ersetzt wurde, ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass die Stimmen von früher die gleichen sind.
Krass,
bei den
oder?
Frauen. Da dachte ich, oh mein Gott, das ist so krass, das zu sehen.
Ja, das ist total das i-Tüpfelchen wahrscheinlich, weil dadurch also fühlt man sich ja sofort wieder auch zurückversetzt. Ne? Das kann ja eben auch synchron und die Musik und wie sie es eben alle gemacht haben, super. Schön. Das ist meine Mutter.
Das ist wie Full House. So wenn die Melodie kommt, Full House, Gummibärenbande und Beverly Hills 90210.
Das war ein schönes Gefühl im Bauch hier.
Es ist herrlich.
Herrlich. So, bei TV Now gibt es das ganze Jahr und passend zu diesem TV Now Streaming-Angebot habe ich eine Monas Wissensbisse rausgesucht zu TV Now. Passt auf, der Streamingdienst TV Now präsentiert nämlich ein neues Design und ein neues Premium Plus Abo. Ist dir das schon aufgefallen, dass das neu aussieht?
Nein.
Noch
nicht? Ich gucke ja nur exklusiv Weekend seit einer Woche.
Achso, natürlich.
Oder auch das nicht für Weekend.
Wo denke ich
hin? Na, das ist mir nur aufgefallen, dass die Sprecher von zu Hause aufnehmen.
Ach so, stimmt, ja. Ja, ja,
ja, und dann ist mir nur aufgefallen, dass zwischendurch höre ich dann, ich denke, oh Scheiße, es muss schnell gehen. Aber ich war so abgelenkt von der schlechten Tontechnik, dass ich nicht aufs Design geachtet habe. Entschuldigung, TV Now.
Ich finde es so geil. Also ich finde geil, was gerade auf die Beine gestellt wird und was passiert. Aber natürlich andererseits, wie krass hinterwäldlerisch auch noch unsere Technik ist. Ne? Man könnte ja eigentlich denken, du, jetzt machen die das von zu Hause und zwar sowas von rucki zucki back bumm. Aber nee.
Naja, es geht ja seit Wochen gut. Es ist mir nur in einer Episode aufgefallen, dass es da dann halt nicht so gut ging.
Ja, wie du sagst, wahrscheinlich schnell gehen musste. Okay, Wissensbissel TV Now. Also, neues Design. Es wurde wirklich gerade erst gelauncht und wird jetzt quasi auf allen Geräten und Anwendungen ausgerollt. Und zwar neues Design mit neuem Logo für alle Kommunikationskanäle. Parallel dazu wird das Angebot zu einem Premium, also es gibt schon ein Premium-Angebot, aber jetzt eben noch ein Premium Plus. Das Logo ist jetzt schwarz, also hat einen schwarzen Hintergrund und weiß steht drauf TV Now, wobei Now ganz groß ist. Und umringt ist
mit
das Ganze.
N-A-U.
Ja, genau. Umringt
muss ich seine Zielgruppe anpassen.
Umringt das Ganze von drei Kreisen, blau, rot und grün. Die sollen den sogenannten, die Streaming-Ringe sind das, und zwar on-air, online und out-of-home sollen die ausdrücken, diese Einheit.
Ist so ein Quatsch.
Ja, Wahnsinn, oder?
Könnte auch on-air, online, out-of-space.
Ja, das meine ich ja. Dann nimm dir irgendeinen Logo, dann mach mal drei Kreise rum und dann wird sich dahinter ja eine Geschichte ausgedacht, wie toll man sich dein Konzept überlegt hat. Quatsch.
So. Feuer, Wasser, Kerzenwachs.
Ja, genau. Dafür steht's. So, und auch im Zuge dessen wird natürlich auch das Angebot erweitert. Neben der werbefinanzierten Free-Version und dem kostenpflichtigen Premium-Angebot für 4,99 Euro im Monat gibt es dann eben ein Premium-Plus-Angebot. Es kostet dann 7,99 Euro statt 4,99 Euro und bietet die Möglichkeit, zwei Streams parallel zu nutzen. Und die Inhalte sind werbefrei und exklusive Serien wie Why Women Kill zum Beispiel, die wir auch schon vorgestellt haben, oder Schitt's Creek sind dann in der Originalversion eben auch verfügbar.
Oh, die ist gut.
Mhm. Da gibt es dann auch
das,
die Originalversion.
Also jetzt will ich aber sauer TV nur, als ob das mehr kostet, einfach zwei Tonspuren.
Ja.
Sorry. Deswegen schert sich Netflix einen Scheiß um alles, weil die haben einfach schon mal technisch das Beste.
Ja. Das ist so, also TV da dann noch das Gimmick. Also Rand und Band. Nur ein richtiges Pfändchen, sagt man bei uns in Bayern. Richtig so, das britische Pfändchen, der Marcel.
Ja. Okay.
So, das Angebot soll sukzessive ausgebaut werden natürlich und für Ende 2020 ist zudem die Einführung einer Download-Funktion in der Premium-Plus-Stufe dann geplant. Eben für den dritten Ring Out of Home.
Ach so.
Das waren Monas Wissensbisse.
Ich danke dir, Mona.
Zu gerne, mit Shit-Topping von Marcel.
Es ging ja auch um Schitt's Creek, auch eine schöne Serie. Eben. BH 90210, 6 Folgen in einer Staffel, es kommt auch nicht mehr, gehe ich mal von aus, mit einer Lauflänge von 45 bis 60 Minuten, jetzt bei TV Now. Ich vergebe 3,5 von 5 Stonewashed Milkshakes.
Sehr schön. Ja. Bist du gerne melancholisch und erinnerst dich an die Vergangenheit eigentlich? Nee, also mit Serien und auch außerhalb der Serien. Nostalgisch, danke. Es ist auch für mich die 6. Stunde, Marcel.
Melancholisch würde ja, ich bin auch manchmal melancholisch, nicht so häufig wie in meinen Teenager-Tagen, wo mich Avril Lavigne schon zum Weinen gebracht hat, was nicht für mich spricht.
Nee, nicht, dass du greinst.
Ja, dann höre ich Amanda Marshall-Songs, wenn ich, oder Alanis Morissette,
ja,
wenn ich melancholisch bin und mache Kerzen an oder so. Das ist aber, ich bin zu jedem Gefühl fähig und nostalgisch bin ich so manchmal. Ich habe neulich auch und dafür schäme ich mich nicht und ich habe kurz überlegt, ob das Thema unserer Episode wird. Die alten Folgen Popstars geguckt.
Wirklich?
No Angels, es ist auf YouTube.
Toll.
Es ist gar keine Serie in dem Sinne. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der einen guten Zusammenschnitt gemacht hat von allen Folgen der ersten Popstars-Staffel. Das Casting, Einzug ins Haus und die PR-Tour. Und das ist der Knaller.
Geil.
Da wurde ich so nostalgisch, weil ich dachte, das ist auch 20 Jahre her.
Ja,
ich war, das war die erste Castingshow Kontinentaleuropas.
Krass.
Davor, das war die erste. Davor gab es kein DSDS, ja, das war Popstars.
Mhm.
Das war ein Straßenfeger und gerade als Frau ist es interessant, weil du, also heute wird nicht mehr so mit Frauen gesprochen wie damals. Es gibt den einen oder anderen Moment, wo ich denke, heute würde sich eine erwachsene Frau nicht mehr solchen dummen Fragen eines Reporters stellen müssen. Es ist die Ästhetik und am Anfang waren die ja gar nicht so talentiert. Außer Lucy, die hatte eine geile Stimme.
Ja.
Also beim Casting, wenn man es guckt, denkt man sich, ja, okay.
Das waren die aber New Angels.
Du hast aus denen einfach Popstars gemacht, die Drill, Drill, Drill. Ja,
genau.
Und dann wurden die richtig
Industrie
gut
noch.
Irgendwann.
Ja, das waren noch Industriepflanzen. Super, Popstars, also großartig. Wenn du das sagst, bin ich auch direkt nostalgisch. Ich hatte nämlich da eins der ersten Computerspiele auch. Ich glaube, nach 101 Dalmatiner kam direkt Popstars.
Let's talk about same, pop same. Music.
Und dann hatte ich, und da konnte man, also ich weiß auch noch, also super. Und in dem Moment, wenn man das früher geguckt hat, natürlich kannte man ja nicht den Standard von heute. Und dann, also so schlimm konnte es ja gar nicht aussehen, denkt man heute. Ne? Und dann guckt man sich diese Folgen an und denkt so, holy shit, das sieht aus wie
1950. Jeder hat so ein Kabelmikrofon und so Lampen gingen hinten mal an, dann gingen sie aus. Das war wie so Discolicht. Und es ist, da wurde einfach, also da wurde, das war so real, das ist so ganz witzig, da wurde halt dann einfach mitgefilmt und keine große Show gemacht und man hat auch gesehen, die mussten sich am Anfang halt selber schminken und da gab es halt, also es war so basic.
Krass, ne?
Und man hat aber von Anfang an gesehen, das war Vanessa, der eigentliche Star der Band ist. Ich muss es jetzt mal sagen, du erkennst, Vanessa ist der eigentliche Star, weil die ist am angenehmsten, die hat die besonderste Stimme neben Lucy, die hörst du raus.
Ja.
Nadja hat auch eine tolle Stimme, aber die hört man nicht raus.
Ja,
Jessica hat es, glaube ich, nur durch einen Zufall in die Band geschafft und bei Sandy, die ist die ganze Zeit pissig. Und dann hörst du die Off-Stimme, die sagt, Sandys Laune ist heute so eisig wie ihr
Super.
Outfit. Das ist genau der Duktus. Die ganze Zeit hört man nur, zwischen den Mädels herrscht immer gute Laune. Und ich denke, boah, die Off-Stimme war nur da, damit was gesagt wurde.
Ja.
Es gab keine Informationen, die ich nicht schon durchs Bild hatte.
Toll.
Choreograf D drillt die Mädels so richtig. Da bleibt kein Auge trocken. Und ich denke, oh.
Nee.
Aber die, immer diesen halt doch den Maul, bitte.
Ja, großartig, aber das war der Stil dann damals einfach, ne? Das fanden wir Zuschauer, fanden das knocke.
Ich kann es nur empfehlen. Es hat jetzt, es ist eine BH-Folge geworden, weil für mich das ästhetisch Abstoßendste waren die, jetzt, ich habe jetzt hier aber von einer Serie zur nächsten richtig Übergang, die angeblich durchsichtigen Träger der Büstenhalter der jungen Mädels, drüber noch so ein Spaghetti-Träger-Top, aber du hast immer gesehen, dass da dieser Tesa-Streifenbreite Träger, es ist furchtbar, es sieht so furchtbar aus.
Ich hatte genau auch so ein BH, es war damals die größte Errungenschaft der Menschheit. Es war wirklich, ich hatte das auch und die waren ja dann auch noch so hässlich hautfarben, weil die hat man ja dann eben unter diesen weißen, weiß ich nicht, Polyester, zweite Hauttops.
Es war alles Polyester oder Kunstleder.
Ja. Und man dachte wirklich, ein Hoch auf diese großartigen BHs, man sieht ja gar nichts mehr. Und natürlich, wie du sagst, hat man wirklich gedacht, die hat sich den BH auch mit zwei Tesafilm an die Brüste geklebt. So sah es aus.
Ja. Und ich weißt du, was man heute nicht mehr sieht? Diese BHs in den Läden.
Es ist gar. Wie geil, dass du sagst, ich habe diesen BH natürlich völlig vergessen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, wie geil. Das muss einer meiner ersten.
Die Klamotten musst du dir reinziehen beim Casting. Du siehst ja dann oft geil. So 30 junge Frauen. Ich sag jetzt auch mal Mädels, weil die sind teilweise 17, 18 gewesen. Und aber geschminkt wie zweimal geschieden. Und es ist wirklich Hammer. Deadlift D. Soest hat auch noch 15 Kilo mehr gewogen. Es war eine komplett andere Ästhetik. Und die waren bei Harald Schmidt. Und die waren so in so Talkshows und die wurden so rumgereicht. Die hatten, du siehst den Burnout, du siehst es in ihren Augen.
Der kratzt schon an der Stadtmauer.
Die wurden verheizt. Ist ja.
Großartig.
Aber die Songs funktionieren immer noch. Mhm. Die sind gut gemacht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, die wissen schon.
Ich habe danach nämlich noch Broses geguckt, die Doku. Und da merkst du schon, da ist also viel Talent ist nicht mehr übrig geblieben.
Einiges verloren gegangen dazwischen.
Und davon gibt es ja nur noch Giovanni und Ross. Aber die Mädels reden, glaube ich, auch nicht mehr alle miteinander. Man kann ja selber mal gucken auf Instagram, wer wem folgt. Und wer nicht.
Oh, der Stalky. Großartig. Ach, das mit diesem Gefühl der nostalgischen Melancholie. Melancholische Nostalgie, so ist es wieder richtig. Entlassen wir euch, oder? In diesen Mittwoch oder wann auch immer ihr diese Folge hört.
Monas und Marcells Freundschaft wurde durch die Podcast-Folge auf die Probe gestellt.
Folgt uns, Marcel Mahn, Moderatorin Mona, liked uns und vor allem folgt uns und abonniert uns auf eurer Podcast-App.
Erzählt eurer Freundesklicke von uns.
Viel Spaß. Und tschüss, bis nächste Woche.
Let's talk about Pop Music.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.